Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.
Fritz Mosberg, bin hier Head of Research der Erste Group Bank AG in Wien.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Manche werden sich schon die Frage stellen, und standest du auch schon im Stau an der Tankstelle sozusagen, lieber Anleger? Der Krieg um den Iran verunsichert die Märkte, Öl zieht an, Gold wird gesucht, Aktien rutschen in den Risk-Off-Modus. Entscheidend ist, ob es bei einem Schock bleibt oder ob Energieflüsse länger gestört werden. Herr Mosberg, danke für Ihre Zeit. Schauen wir mal ein, die erste Einordnung. Wir sehen Risk-Off, Öl hoch, Gold hoch, Aktien runter. Es ist ja eigentlich so ein Standard. Reaktion oder steckt diesmal vielleicht doch mehr Struktur dahinter?
Na, das ist eigentlich eine leider in dem Fall ganz normale Reaktion, die erwartet worden war, dass natürlich eher sichere Assetklassen profitieren, wie Gold oder andere, und Aktien natürlich entsprechend irritiert reagieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass in einer solchen Situation die Unsicherheit natürlich groß ist, die sich nicht nur durch Volatilitäten manifestiert, sondern es herrscht eine gewisse Orientierungslosigkeit, wie man denn das auch an den Finanzmärkten einpreist. Das ist natürlich kurzfristig sehr schwer auszumachen. Und es gibt ja da den schönen Satz, never catch a falling knife. Also man sollte in so einer Situation nicht ins Messer greifen, weil natürlich bei so einer großen Unsicherheit jetzt einmal eine Bodenbildung abgewartet werden muss. Und es ist auch schwierig festzumachen, wie die einzelnen Märkte, jetzt Aktienmärkte, unterschiedlich reagieren.
Ja, das war schon spannend. Ich meine, die US-Börsen haben ja eigentlich unverändert geschlossen. Also die blieben gleich. Dow Jones 0,1%, S&P 500 sogar minimal im Plus 0,04% und Nasdaq 100 auch. Bei uns in Europa waren die Börsen deutlich im Minus, sowohl im ATX als auch im DAX oder Eurostoxx 50, gestern über 2,2%, heute auch wieder. Warum reagieren die Märkte so unterschiedlich und greifen hier in ein fallendes Messer? Was sind denn noch typische Fehler in solchen Phasen? Wie schützt man sich vor Aktionismus, ohne Risiken zu ignorieren?
Naja, mich wundert es teilweise selber auch, wie die Märkte reagieren. Aber offensichtlich ist es doch so, dass die USA weniger stark durch das dortige Öl betroffen ist, also Stichwort Straße von Hormuz. Das stimmt sicher. Wenn man natürlich auch geografisch auf die Landkarte schaut, ist Europa natürlich auch näher, logischerweise. Aber wenn man, ich habe mir jetzt nämlich erst die Transportvolumina angeschaut zu den einzelnen Ländern an Öl, was da tatsächlich durch die Straße von Hormuz läuft. Was Europa betrifft, ist es gar nicht so viel. Es ist weit mehr für China, es ist weit mehr für Indien, Südkorea, Japan und anderes Asien. Und dass dann Europa so besonders stark reagiert, ist wahrscheinlich vielleicht auch in vielerlei Hinsicht der Überreaktion. Aber wie gesagt, man kann das kurzfristig auch schwer punktgenau einpreisen, wie viel tatsächlich jetzt Europa darunter zu leiden hat.
Inflation statt nur Volatilität. Wo kommt der Inflationsdruck zuerst an? Direkt über die Energie, dann über Transporte, Chemie, Lebensmittel. Was sind die Erwartungen?
Das wird länger dauern, bis das tatsächlich in der Inflation ankommt. Aber natürlich hat der Öl- und vor allem auch der Gaspreis für Europa im Speziellen einen deutlichen Einfluss, jetzt einmal kurzfristiger Natur. Es ist immer die Frage, mit welcher Intensität und mit welcher Dauer diese Krise im Nahen Osten bestehen wird. Und je länger das natürlich dauert, desto größer ist die Gefahr, dass die Energiepreise dann letztendlich nachhaltigen Einfluss auf die Inflation als solche haben. Zurzeit ist das eigentlich noch nicht absehbar, weil jetzt ist das wenige Tage alt. Auch der Anstieg im Öl war jetzt nicht so dramatisch riesig. Viele befürchten ja, wenn das länger dauert, wird es in weit lichtere Höhen gehen. Mag sein. Auch das ist natürlich aus aktueller Sicht schwer zu beurteilen. Aber Faktum ist, wenn der Zustand länger dauert, dann wird es wohl doch einen erheblichen Einfluss auf die Inflation haben. Die Frage ist halt auch, inwieweit der Iran militärisch in der Lage ist, länger durchzuhalten. Weil ich glaube, die militärische Überlegenheit ist klar, wo die herkommt. Das ist natürlich USA, Israel, braucht man natürlich nicht drüber sprechen, aber diese Straße von Hormus betrifft ja nicht nur Europa und Israel und die USA, sondern in erster Linie natürlich Asien und Saudi-Arabien. Also ich glaube, jetzt ganz neutral betrachtet, der Iran ist dann relativ isoliert. Und wenn das länger dauert, dann gibt es wahrscheinlich auch ganz sicher große Probleme mit diesen anderen großen Staaten, China, Indien, Saudi-Arabien. Und ich glaube, mit denen sollte man sich nicht ganz verscherzen. Und in letzter Konsequenz, glaube ich, wird dem Iran wahrscheinlich irgendwann einmal nichts anderes überbleiben, als sich an den Verhandlungstisch zu setzen.
Wenn es länger dauert, dann betrifft das ja auch die Notenbanken. Also was macht das mit EZB, FED? Wird dann aus baldigen Lockerungen plötzlich länger restriktiv, weil eben Energie wieder nach oben zieht?
Also vor dieser militärischen Auseinandersetzung war es ja so, dass schon überlegt wurde, dass aufgrund des schwachen Dollars und dem gegenüber starken Euros es möglicherweise auch weiterer Zinssenkungen bedarf. Jetzt sollte die Krise länger andauern und neuerlich Inflation kommen, dann sind diese Zinssenkungen sowieso vom Tisch und dann muss man wahrscheinlich bei anziehender Inflation sich dann doch ja auch die Zinsseite anpassen, ob die dann noch passt und ob man dann entsprechend gegensteuern muss. Aber so weit ist man ganz sicher noch nicht. All das muss einmal in den Märkten entsprechend eingepresst werden und vor allem in den Daten, die dann letztendlich tatsächlich kommen für die Inflation im März.
Schauen wir auf den Stressbarometer und machen einen Sektorencheck. Also worauf schauen Sie als erstes, um zu erkennen, ob aus Volatilität am Markt echter Stress wird? Credit Spread, Geldmarkt, Volatilität, Dollar oder noch was anderes?
Also ich schaue mir im Wesentlichen immer den VIX-Index an. Das ist ein globaler Volatilitätsindex, der eben die Nervosität quasi in Form von Volatilitäten an den Finanzmärkten misst. Und wir sind hier eigentlich schon auf höheren Niveaus angelangt, aber jetzt nicht in irgendeinem Krisenmodus. Vielleicht in einem leicht beginnenden Krisenmodus, aber das war beispielsweise letztes Jahr bei den Zöllen im April, wie das Trump angekündigt hat, weit höher von der Schwankungsbreite, also nur um das jetzt irgendwo einzuordnen. Und das hat ja auch da nur kurze Dauer im April gedauert. Also wir sind bei weitem nicht auf diesen Niveaus wie bei der Ankündigung von Zöllen seinerzeit im April von Präsident Trump.
Wo sehen Sie die klarsten Gewinner und Verlierer? Okay, Energie, Rüstung, Airline, Industrie, Banken. Und wo unterschätzt der Markt vielleicht gerade einen Zweitrundeneffekt?
Naja, zurzeit fällt natürlich in so einer Situation meist alles. Und wie gesagt, gestern war eigentlich die Reaktion mit ungefähr minus 1,5-2% in Europa relativ verhalten. Jetzt aktuell ist es schon ein bisschen heftiger mit um die 3 oder teilweise sogar 4%. Und da gibt es natürlich wenige Branchen, die sich hier abkoppeln können. Aber wenn man jetzt nur rein auf Österreich abstellt, und im Vergleich zu anderen Märkten die Bewertung ansieht, dann kann man beobachten, dass wir eigentlich nach wie vor ein KGV von um die 11 für heuer und an die 10 für nächstes Jahr haben. Also es ist nach wie vor eine Bewertung, die äußerst attraktiv ist. Bei einer Dividendenrendite von an die 4,5-5%. Das ist ebenso attraktiv im Vergleich zu anderen Märkten. Und bei zweistelligem Gewinnwachstum, sowohl für heuer als auch für nächstes Jahr. Und wenn man jetzt ausmachen will, in Wien ist es vielleicht so, dass die zyklischen Branchen doch eher gegenüber anderen Indizes überwiegen. Aber wir meinen, dass beispielsweise OMV natürlich ein Profiteur sein sollte. Ebenso beispielsweise eine EVN, die äußerst günstig bewertet ist als lokaler Versorger, der aber schon auch in zentral- und osteuropäischen Staaten tätig ist, eine Strabag beispielsweise, die speziell in Deutschland natürlich aufgrund des Konjunkturprogramms profitieren wird, in weiterer Folge jetzt unabhängig von der aktuellen Situation. Und beispielsweise auch eine Vienna Insurance Group, erst kürzlich ihre Wachstums- und Gewinnperspektiven überarbeitet hat und das vorgestellt hat. Also ich glaube, auch hier ist man voll auf Schiene. Also es gibt schon einige Werte, die sich hier abkoppeln könnten,
ja,
selbst wenn die Situation im Iran nach wie vor angespannt ist.
Ja, also in Wien war ja der ATX heute früh deutlich schwächer, Banken unter Druck. Dann heute früh standen zum Beispiel Voestalpine und FACC im Minus. Was sagt das über die Verwundbarkeit Österreichs in solch einem Szenario aus?
Naja, Österreich ist, sage ich immer, ein international gesehenen Randmarkt, aber er ist ein Hub für Zentral- und Osteuropa. Eigentlich repräsentiert die Wiener Börse ja nicht nur Österreich, sondern auch zum Großteil Zentral- und Osteuropa als Region. Das heißt, es gibt eigentlich, wenn dann, einen Großteil der Werte, die von Zentral- und Osteuropa abhängig sind und überhaupt nicht mehr von Österreich oder von der heimischen ausschließlichen Konjunktur. Auf der anderen Seite gibt es natürlich globale Marktnischenplayer, die global tätig sind, wie eine FACC, wie eine Do & Co., wie eine Andritz beispielsweise. Und so gesehen würde ich meinen, ist der österreichische Markt wahrscheinlich auch deutlich besser diversifiziert als viele andere lokale Märkte. Und man kann eigentlich indirekt, wenn man in Österreich investiert, auch in Zentral- und Osteuropa investiert sein oder eben, wie gesagt, in einer globalen Marktnische. Und das macht im Wesentlichen die Wiener Börse aus.
Herr Mosbeck, danke für die klare Einschätzung.
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.